Im Hebräerbrief spricht Gott in Kapitel 2, Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Also Gott ist einer, der heiligt. Und wir werden geheiligt. Das heißt, gefestigt, gegründet. Und es ist so, die Beziehung, dass wir jetzt nicht mehr Fremde sind vor Gott. Wir werden mit familiären Bezeichnungen benannt, Brüder. Da sind auch die Schwestern genauso mit gemeint. Wir gehören zur Familie Gottes. Und diese Verbundenheit gibt Geborgenheit, Orientierung. Erleben lässt uns Werthaftigkeit. Letztlich das Geheiligtsein. Wir sind im Heilig viel wert. Wir haben Gemeinschaft. Es ist immer dort, wo Menschen von der Wirklichkeit Gottes betroffen werden, spüren sie diese Heiligkeit Gottes. Aber zugleich dieses ihm Gehören. Ein Jakobus zieht von seinen Eltern weg in die Verwandtschaft, die weit weg sind, nämlich in Paran, nämlich im Norden. Und er will dort eben auch seine zukünftige Frau in dem Verwandtschaftskreis finden. Er übernachtet auf der Strecke und hat ein gewaltiges Erleben. Der Himmel offen, es ist wie Stufen, die in den Himmel gehen und Engel steigen auf und nieder. Und er weiß, von Gott her kommen sie zu ihm und sie wieder zurück. Und als Jakob in der Früh erwacht, so lesen wir im 1. Mose Kapitel 28, 17. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist mehr gemeint, ehrfurchtgebietend. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. So hat er das erlebt, wahrgenommen. Das ist Wahrheit. Er erlebt die Gegenwart Gottes. Und das hat einen Jakob sehr, sehr erfreut und betroffen gemacht. Und er hat dann gesagt, wenn ich zurückkomme, will ich hier ein Haus Gottes bauen. Die Gegenwart Gottes soll hier gedacht werden. Hier ist die Pforte des Himmels. Er war also ermutigt, immens ermutigt, er weiß, ich bin von Gott erkannt und Gott führt. Gott liebt mich. Dadurch ist mein Leben im großen Zusammenhang mit Gott. Und die Reaktion ist, umso vertrauensvoller gibt er sich Gott hin. Und das heißt Heiligung. So wie wir sagen, gib mir dein Herz und dann ist Vertrauen da, dann ist Beziehung da. Wenn das Herz nicht dabei ist, entsteht keine Beziehung. Das ist ein Erlebnis eines Jakob. Und ich möchte immer sagen, es ist so wichtig, nicht, dass wir nur an Gott gläubig werden, sondern dass wir auch einmal Momente in unserem Leben haben, wo uns diese Wirklichkeit Gottes, seine Gegenwart bewusst wird. Eine andere Situation war es bei Mose, der als Kind von den Hebräern adoptiert wird von einer Prinzessin des Pharao, aber er hat seine Zugehörigkeit zu seinem Volk nie verloren, hat aber da in einem Eifer so gehandelt, dass er letztlich Schuld auf sich genommen hat. Er hat einen getötet, weil da ein Konflikt war. Musste fliehen. Weit weg. Ist dort Hirte. Und gerade dort, wo später er dann das ganze Volk hinführen soll, damit Gott einen Bund mit ihnen schließt, am Sinai, offenbart sich Gott. 2. Mose, Kapitel 3, Abvers 4. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott inmitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Mose erlebt die Heiligkeit Gottes. Das hat ihn betroffen gemacht. Ziehe deine Schuhe aus, das drückt die Anbetung, die Unterwerfung aus. Ich übergebe mich ganz Gott. Er ist der Herr. Er führe mich. Und diese Erfahrung der Gegenwart Gottes heiligt den Menschen. Weil jetzt weiß er, von wem er erkannt worden ist und wer mit ihm was vorhat. Und dem folgt er vertrauensvoll, gerne. Ja, für Mose war es auch nicht einfach, weil er sich auch sagte, den Auftrag, den ich da habe, das ist mir zu groß. Such dir lieber einen anderen. Da kann man auch anscheinend reden, gell? In Wirklichkeit will man sich drücken von dem, nicht? Aber es ist eine Begegnung, die betroffen gemacht hat. Aber betroffen im Sinn von glücklich sein. Das erleben wir die Heiligkeit Gottes. Und die prägt uns, diese Heiligkeit Gottes. Und möchte sagen, wir werden durch ihn geheiligt. Wenn es heißt, wir sollen uns heiligen, das heißt, wir sind ganz zur Verfügung. Und zwar ausschließlich für das. Weil wir nicht für irgendetwas X-beliebiges zur Verfügung sind. Das drückt das aus. Und das aber ist jetzt ein Ausdruck davon, dass es eine tiefe Gemeinschaft ist, wo ich angenommen werde, geliebt bin und wo eine wunderbare Absicht im Guten für mich da ist. Ich lebe jetzt für jemanden. Und das ist ganz wichtig. Dadurch gibt es jetzt keine Einsamkeit mehr. Ich lebe für ihn. Das hat immer einen Wert, eine große Bedeutung. Das Erstaunliche war, die Gegenwart Gottes hat später Israel durch den Bundesschluss am Sinai erlebt in der Bundeslade, wo sozusagen die Urkunde des Vertrages, den Gott gemacht hat mit seinem Volk, deponiert worden ist. Und diese Bundeslade ist die Gegenwart Gottes, weil da hat Gott sich verbindlich erklärt für sie. Und umgekehrt, das Volk ist auch Gott gegenüber verbindlich. Aber es kamen Zeiten, wo Feinde dieses Volk bedrohten, eine Kriegserklärung machten, wie zum Beispiel die Philister, die haben also arg angegriffen. Und zur Zeit des Hohenpriesters Eli haben dann die Söhne, die in Wirklichkeit nicht mehr hingegeben gelebt haben an Gott, die haben Hurerei getrieben im Tempel und so weiter, wo ein Gericht Gottes über sie ist. Und da haben sie zugleich diese Scheinheiligkeit, holen wir die Bundeslade, weil das ist die Gegenwart Gottes, dann werden wir leichter siegen gegen die Feinde. Was ist passiert? Die Philister haben die Bundeslade bekommen, weil die Söhne sind gestorben, der Krieg ist verloren gegangen für Israel. Und jetzt haben die Heiden jetzt gemeint, wir haben jetzt diesen Gott der Israeliten und der muss jetzt untergeordnet werden unter unserem Gott, nämlich dem Dagon zum Beispiel. Und so haben sie die Bundeslade unter dieser Statue des Dagon gestellt. Um auszudrücken, der Gott der Israeliten ist besiegt. Und das Sonderbare, diese Statue, diese Figur ist umgefallen, ist zerbrochen. Jetzt haben diese Philister erkannt, dieser Gott der Israeliten ist größer als unser Gott. Und da hatten sie eine große Angst und Furcht. Es kamen dann auch noch Seuchen dazu, wo Krankheiten waren. Wir sagen, das ist durch diesen Gott geschehen. Also wir müssen so schnell wie möglich diesen Gott wieder wegbringen. Sie haben die Bundeslade wieder zurückgebracht an Israel. Das ist die Heiligkeit Gottes. Das erleben auch die Philister. Oder denken wir an Hanna. Hanna hat keine Kinder bekommen können, war unfruchtbar. Sie wollte aber gern auch ein Kind haben. Und betete innig vor dem Tempel. Und Samuel wurde geboren. Und Samuel war über viele Jahre die Orientierung für ganz Israel. Die große Hilfe. Gott hat gewirkt durch Gebet, nicht durch irgendwelche Leistung, dass überhaupt nicht mehr unfruchtbar, sondern fruchtbar ist. Und dass solch ein Kind geboren wird, der ein Segen wird für viele. Oder Josua sagt auch in Kapitel 24, 19 zum Volk, ihr könnt den Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Das ist jetzt der große Unterschied. Die Heiligkeit Gottes besteht darin, dass wir jetzt auch gottgemäß leben. Wir können nicht eine Gottbeziehung haben, und zugleich aber im Widerspruch zum Charakter Gottes weiter leben. Also es ist immer wieder eine Gemeinschaft da, eine Gesinnungsgemeinschaft. Gott heiligt. Und wir werden gefestigt. Wir sind nicht mehr hin und her gerissen, sondern er ist die Orientierung, er ist das Maß, nach dem wir uns ausrichten. Er ist der Heilige und wir geben uns diesem Heiligen hin und werden dadurch selber geheiligt, weil wir eben ganz ihm verfügbar sind. Das ist das Um und Auf. Es geht also nicht um irgendwelche Gottverehrung oder irgendwelche Kulte, sondern es geht um eine Beziehung, die aus einer Betroffenheit der Heiligkeit Gottes entsteht. In dieser Betroffenheit entsteht Gemeinschaft, werden wir geheiligt. Und so lesen wir auch im Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das ist jetzt an uns gerichtet, wie Petrus es redet. Wir folgen also nicht unserer Gier, die wir weiterhin haben, sondern dieser Heiligung Gottes. Er, der heilig ist, er macht uns heilig, das heißt ihm zur Verfügung. Und das ist jetzt das Sonderbare. Wir können Gott nicht mit einem geteilten Herzen dienen, sondern es geht nur, entweder geben wir uns ganz hin, dann entsteht Gemeinschaft, oder sonst entsteht eben keine Gemeinschaft mit Gott. Wir können nicht zwei Herren dienen, weil in der Praxis ist es dann so, einen von diesen zweien geben wir einen Vorzug und der andere kommt eben an zweiter Stelle. Und das geht nicht. Und der Mensch kann nicht zugleich zwei Herren dienen. Ich kann nur einem. Weil sonst ist man ein Gespaltener, ein Zerrissener. Und das ist jetzt erstaunlich. Gott schafft Einheit. Da hört dieses Zerrissensein, das Hin- und Hergerissensein auf, weil ich ihm gehöre. Und ich kann jetzt ganz vertrauen, dass ich ihm gehöre. Ich habe dabei Frieden, Freude und Hoffnung und Zuversicht. Und sind wir uns ehrlich, so ist es auch unter jeder Beziehung unter Menschen. Was sucht eigentlich der junge Mann an einer jungen Frau? Er sagt, gib mir dein Herz. Er will Vertrauen. Dann entsteht Gemeinschaft. Dann können wir eine Zukunft aufbauen. Aber mit geteilten Herzen geht es nicht. Das heißt, geheiligt sein vor Gott. Es ist also zu unserem Besten. Wir sprechen ja auch von Scheinheiligkeit. Das ist eben Lüge. Da ist nicht Wahrheit da. Und dieses Gewaltige, wie wir bei Petrus da hören, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14, als gehorsame Kinder passt euch nicht der Begierde an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das heißt, in allem Tun sind wir heilig. Heilig heißt Gott hingegeben, vertrauend, aber hingegeben nicht in einem Zwang, sondern in einer Wertschätzung, in einer freudigen Bejahung hingeben, weil es sinnvoll ist jetzt. Mein Leben ist nicht mehr sinnlos. Es ist immer sinnerfüllt, diese Hingabe, diese Heiligung. Das ist jetzt das Geheimnis. Da entsteht Friede, da entsteht Geborgenheit, Gemeinschaft und ich kann auch vertrauen, dass ich in dieser Gemeinschaft geführt und bewahrt bleibe. Ich werde nicht wieder gleichsam gestohlen von anderen. Wir kennen ja in der Werbung, die Werbung will immer Menschen gewinnen. Das brauchst du, damit du glücklich bist. Wenn du das hast, dann wirst du glücklich sein. Aber der Mensch spürt, da werde ich gekauft. Aber das ist nicht Geborgenheit, das ist nicht Vertrauen. Die Heiligkeit Gottes führt uns in einer Wertschätzung Gott gegenüber, wo wir aber zugleich unsere Werthaftigkeit erleben. Nämlich, wir sind erkannt worden, und zwar nicht von irgendjemand, sondern von Gott selber. Und das ist das Ungeheuer. Erkannt. Und das heißt erkannt, geliebt. Wenn man einander nicht kennt, ist man fremd, da gibt es keine Liebe. Erkannt heißt geliebt. So wie in der Bibel oft sagt, er erkannte sie, das heißt, sie haben eine Beziehung in Liebe. Das ist also Heiligung. Und das wird oft viel zu wenig bedacht. Wir sollten immer bewusst zu dieser Heiligung aufmerksam sein, bereit sein, hingegeben sein. Es ist einerseits, Gott selber heiligt uns, aber zugleich, wir heiligen uns für ihn. Das heißt, ich erkläre, dass ich für ihn in erster Linie da bin und für niemand anderen. Also nicht mehr ein Gespaltener bin, der auseinandergerissen wird, sondern ich habe mich für ihn entschieden und für ihn lebe ich, und das ist Bewahrung. Und diese Heiligung, im Alten Testament wurden die Priester geheiligt, indem sie mit Blut und mit Öl gesalbt wurden. Und wenn ich es jetzt kurz zusammenfasse, bei 2. Mose, Kapitel 29, 20. Und du sollst den Witter schächten und von seinem Blut nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons tun und das rechte Ohrläppchen seiner Söhne und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihrer rechten Füße. Das übrige Blut aber sollst du ringsum auf dem Altar sprengen. Und nimm von dem Blut auf dem Altar und von dem Salböl und besprenge Aaron und seine Kleider und seine Söhne, seine Kleider. Und so wird er geheiligt sein, samt seinen Kleidern, seinen Söhnen, mit ihm, samt ihren Kindern. Damit auch das richtig verstehen. Die Salbung geschieht am Ohrläppchen, das heißt, das rechte Hören auf das Wort Gottes. Das zweite, der Daumen, das rechte Handeln meines Tuns. Und das dritte, der Fuß, das rechte Wandel vor Gott. Also das Hören auf das Wort Gottes, das Handeln und der Wandel, der Lebenswandel soll geheiligt werden und sein. Das drückt das hier wunderbar aus. Das ist Heiligung, dass wir achtsam sind, aufs Wort Gottes zu hören. Der Mensch lebt aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist die Orientierung. Wenn wir diese Orientierung verlassen, dann werden wir Gebeute, wie Versuchung Jesu, nicht? Wenn du niederfällst und mich anbetest, gebe ich dir die Reiche der Welt. Und das Verführerische ist ja, es wird was ganz Faszinierendes angeboten, aber du musst halt einen kleinen Nachteil auf dich nehmen. Und da wird nicht mehr beachtet, naja gut, der Nachteil ist mir das wert, dass ich das habe. Aber dadurch bin ich ein Verkaufter. Sondern der Mensch lebt aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wenn ich mich von dem orientieren lasse und führen lasse, dann brauche ich keine Kompromisse machen. Das ist der große Unterschied. Der Teufel spricht immer von Kompromissen. Also der Teufel ist ja gar nicht so. Er ist ja auch kompromissbereit. Das ist die totale Irreführung. Die Ökumene. Alles das geht in diese Richtung. In dem Psalm steht, Psalm 11, Vers 3, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Und Vers 4 heißt dann, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Die Gegenwart Gottes ist das Um und Auf. Das sind die Grundfesten. Und das Wort Gottes ist das, sind die Grundfesten. 68, Vers 6. Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. So ist Gott. Er ist Vater. Wir können zu Gott Vater sagen. Und es kann niemand zu Gott Vater sagen, wenn dieses Vertrauen zu Gott nicht da ist. Das würde nicht zusammenpassen. Aber Gott ist zugleich der Anwalt, der uns also bewahrt bei ungerechten Vorgängen und in seinem Heiligtum wohnt. Gott ist identisch in seinem Dasein. Und das Erstaunliche ist, und diese Heiligkeit Gottes will jetzt in uns Wohnung nehmen. Das ist das Ungeheure. Der Mensch hat sonst immer die Vorstellung, Gott ist heilig, das ist weit weg, ich muss Abstand halten, weil er heilig ist. Nein, es geht umgekehrt. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Die Anwesenheit Gottes, die Heiligkeit Gottes will in uns wohnen. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16. Versteht, nicht so allmählich, es ist ja noch nicht so weit, aber es wird, nein, wisst ihr nicht, also wir sollen das dessen bewusst sein, ihr seid Gottes Tempel. Nicht, ihr werdet es allmählich sein, ihr seid es ja noch nicht, nein, du bist es jetzt. Und ich möchte sagen, vor dieser Heiligkeit Gottes sollen wir in Ehrfurcht uns beugen. Er will in uns sein. Und schaut, was macht der Teufel? Naja, so fromm bin ich noch nicht, dass ich sagen kann, dass Gott in mir wohnt. Ich bin ja noch nicht so weit. Genau das will der Teufel. Weil du dadurch ausgehoben werden kannst. Wenn die Heiligkeit Gottes in dir wohnt, bist du unzerstörbar. Und der Geist Gottes wohnt in dir. Gott, der Geist ist und Leben, nicht irgendeine Figur. Und der Geist leitet unseren Geist als Kinder Gottes. Wir sollen uns vom Geist leiten lassen, nicht von Emotionsgefühlen. Vom Geist Gottes leiten lassen. Und da beginnt jetzt etwas. Die Gegenwart Gottes ist in uns. Die Autorität Gottes, die Heiligkeit Gottes ist in uns. Da kann kein Satan, der muss fliehen. Die Heiligkeit Gottes in uns. Aber meine Lieben, diese Heiligkeit kann nicht durch irgendwelche Oberflächlichkeit erreicht werden. Das ist jetzt das eigentliche Gläubigwerden. Der Mensch, der gläubig geworden ist, erkennt die Heiligkeit Gottes und unterwirft sich dieser Heiligkeit. Und dann kehrt die Heiligkeit Gottes ein. Darum heißt es, die an Jesus glauben, das heißt, diese Wahrheit sehen, dass in Jesus Gottes Gegenwart ist, die haben ewiges Leben. Ewiges Leben heißt, es ist ein Leben, das nicht mehr den Tod kennt. Wenn wir sterben dieses Leben, das in Jesus ist, nicht. Wir sterben nur unserem leiblichen Leben nach. Aber wir gehen dort, wo das ewige Leben ist, wir wissen, kommen wir an, sind wir bewahrt. Das ist auch wieder, dann sagen wir viele Leute, naja, aber das ist ein bisschen hochgegriffen. Nicht? Und das ist die Tragik, dass eine falsche Bescheidenheit uns die Wahrheit stiehlt. Und dadurch sind wir verletzbar, angreifbar durch den Versucher. Wir sollen so im Glauben sein, dass die Heiligkeit Gottes in uns so ist, dass sie nicht angegriffen werden kann. Und das ist der Grund, warum wir uns heiligen sollen, dass dieses Wohnen Gottes in uns überhaupt möglich ist. Denn Gott wird nicht wohnen bei Menschen, die in Sünde und Schuld verbleiben. Das geht nicht. Er wohnt nur dort, wo Heiligkeit ist. Und das Trostvolle für uns ist jetzt, dass wir, sobald wir sündigen, nicht in der Sünde bleiben, sondern sofort es uns demütigen und vor ihm bekennen und dass Jesus Christus uns auch diese Schuld vergibt und uns reinigt. Und daher die Heiligkeit Gottes in uns immer wieder bewahrt bleibt. Das ist ganz wichtig. Und von dem will uns der Teufel wieder abbringen und sagen, du überschätzt du dich, so heilig bist du ja gar nicht. Nein, wir sollen diese volle Heiligkeit Gottes suchen in unserem Leben und vertrauen, nicht wir schaffen es, sondern Gott bringt diese Heiligkeit. Und darum auch, wie wir es dann hören im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist dieses Wissen. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und wir dürfen immer aufmerksam sein, dass der Geist Gottes in uns redet. Drum rede Herr, dein Diener hört. Nicht? Versteht? Nicht wir sollen bestimmte Fragen stellen ständig und sagen, jetzt warte ich, ob Gott mir eine Antwort gibt. Das ist eine falsche Frömmigkeit. Nein, wir bleiben still und sagen, rede Herr, dein Diener hört. Du bestimmst, was du sagst. Und ich bin bereit, alles zu hören, was du sagen willst. Ich lasse mich richten darauf. Ein Philippus bekommt einen Auftrag, geh die Straße, die gerade ist, geh dorthin. Er ist gegangen. Er hat nicht mitgeteilt bekommen, was passieren wird. Aber er hat vertraut, Gott hat mir den Auftrag gegeben, ich tue es. Und da fährt einer daher und er hört den Jesaja lesen, spricht ihn an und er führt ihn zum Glauben an Jesus. Von Gott geführt werden. Das ist das Um und Auf. Rede her, dein Diener hört. Drum Salbung, das rechte Ohrläppchen, das Handeln, der Daumen, die Füße, der Wandel. Oder Psalm 77, Vers 14, O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott. Der Weg Gottes ist heilig. Und schaut, da ist wieder der Angriff vom Teufel, wo der Zweifel gesagt wird, aber die Wege Gottes sind nicht alle heilig. Wie gesagt, bei der ersten Versuchung, ihr werdet sein wie Gott, ihr braucht Gott nicht mehr. Und so stiehlt ihr die Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch denkt nur an seinen Egoismus, aber der Egoismus macht nicht glücklich. Die Hingabe macht glücklich. Oder diese Heiligkeit Gottes, wie es uns offenbar wird in Jesaja Kapitel 6, Vers 3. Denn einer rief zum anderen und zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Jesaja erlebt die Heiligkeit Gottes. Und erlebt, dass die ganze Erde von dieser Heiligkeit erfüllt ist. Und da sagt er dann: Wehe mir, ich vergehe. Jesaja erkennt, ich bin nicht heilig, aber Gott ist heilig. Es gibt nur die Gemeinschaft in Heiligkeit mit Gott. Und da wird ein Jesaja dann für diese Heiligung zubereitet. Glühende Kohlen werden ihm auf seinen Lippen gelegt. Das heißt, er wird gereinigt in seinem Reden, seinem Denken, seinem Tun. Und so kann er jetzt in der Unterordnung Gottes, in der Heiligkeit Gottes handeln und leben. Auch ein Jesaja war nicht in sich selbst heilig. Er musste geheiligt werden. Und so fragen wir, was soll also heilig werden in unserem Leben? Mein Leben, in erster Linie unser Herz, unsere Gesinnung. Gott sucht nicht eine Oberflächlichkeit, sondern das Zentrum unseres eigenen Lebens, dein Herz. Und es heißt an anderer Stelle mal: Mein Sohn, gib mir dein Herz, so will ich dir deine Wege wohlgefallen sein. Die Wege Gottes werden ihm wohlgefällig sein. Aber zuerst muss er das Herz geben. Und in 2. Mose, Kapitel 13, Vers 1 lesen wir da: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Heilige mir alle Erstgeburt, alles, was vom Mutterschoß als Erstling durchbricht, von den Kindern Israels, von den Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Da haben wir es gehört: Heilige mir alle Erstgeburt. Die Erstgeborenen gehören ganz Gott. Sie sind ihm heilig. Und das heißt heilig: Ich übereigne mich wieder Gott, dass ich Gott gehöre. Schaut, und genau das ist ja das, was ursprünglich ja ist. Gott hat uns ja so geschaffen. Wir sind ja seine Schöpfung. Wir sind sein Eigentum, weil er uns geschaffen hat. Er hat uns zu seinem Abbild gemacht, seinem Gleichnis gemacht. Gott ähnlich, um Anteil zu haben am Reich Gottes. Das ist Heiligung. Und siehe da, diese Heiligung wird jetzt weggenommen und meint, der Mensch könnte Quelle für sich selber sein. Aber Gott allein ist immer die Quelle. Darum sagt Jesus am Jakobsbrunnen: Das Wasser, das ich dir gebe, wird fließen ins ewige Leben. Das ist immer da. Und diese Beziehung mit Gott, das ewiges Leben ist, Gemeinschaft immer da ist, will Gott wiederherstellen, indem wir der Heiligkeit Gottes begegnen und der uns unterwerfen. so wie ein Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Er wirft sich nieder vor dem auferstandenen Christus und erkennt ihn. Er ist der Heilige. So wie Römerbrief auch Kapitel 8, Vers 23. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir erwarten seufzend die Sohnesstellung der Lösung unseres Leibes. Wer gläubig geworden ist, der hat die Erstlingsgabe des Geistes empfangen. Der ist von Neuem geboren. Es ist ja interessant, im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Die an seinen Namen glauben. Und dann heißt es am Ende, die aus Gott geboren sind. Wir sind aus Gott geboren, weil wir an seinen Namen glauben. Und das ist der Egoismus des Menschen. Der Mensch will immer sein Ego noch retten. Dadurch entsteht keine Erlösung, indem das Ego gerettet wird. Ich muss mein Ego hingeben, hergeben, und ich empfange die Gegenwart Gottes. Und dann wohnt die Gegenwart Gottes in mir, und jetzt bin ich eigentlich erst identisch, wie es immer sein soll und darf. Und das ist das Gewaltige. Und wir werden so identisch, dass kein Widersacher uns zerstören kann. Das kann er nicht zerstören. Es ist nämlich die Heiligkeit Gottes. Und bedenkt das, die Heiligkeit Gottes in mir, wohnt in mir. Bereit sein, aber auch, ich kann, die geht nur, wenn ich mich unterwerfe, dann, weil Gott kehrt nicht in den sündigen Menschen ein und bleibt in der Sünde. Das geht nicht, indem die Sünde überwunden wird. Er wird die Sünde hinwegtun, die da war, damit seine Heiligkeit anwesend ist. Und das ist jetzt diese Sohnesstellung, wie wir es eben gehört haben. Römer Kapitel 8, Vers 23. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir erwarten seufzend die Sohnesstellung der Lösung unseres Leibes. Wir haben die Erstlingsgabe des Geistes. Das heißt die Gewissheit, dass wir aus Gott geboren sind, wiedergeboren sind. Wir stehen in der Sohnestellung, das gilt auch für jede Frau auch. Also wir haben die Stellung in der Familie Gottes, wo Gott unser Vater ist. Wir können Gott zu Gott Vater sagen, wie es sonst nur Jesus sagen könnte. Dürfen wir jetzt zu Gott Vater sagen. Nämlich, das ist die Erlösung unseres Leibes. Wir haben auch dann im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das sind diese Erstlinge, die ihm gehören. Aber wir sind gezeugt worden durch das Wort der Wahrheit, durch das Wort Gottes, das Evangelium, sind wir gezeugt worden. Also unsere geistliche Existenz gründet aus dem Evangelium, nämlich, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der unser Erretter und Erlöser ist. Und im Zutrauen, da ehren wir Gott. Und das ist das Gewaltige. Da steht nicht eine besondere Leistung, ist es, wo wir Gott ehren, sondern wir ehren Gott, weil wir das Gegenteil von der Lüge machen. Bei der Lüge sagen, Gott brauchen wir nicht oder wollen wir nicht. Jetzt sagen wir, du bist der Retter. Mein Herr und mein Gott, sagt Thomas. Das ist jetzt die Erstlingsgabe Gottes, der Glaube an Jesus. Und versteht mich auch da, der Teufel sagt, naja, das wäre ja zu einfach. Einfach nur an Gott glauben, das sollte schon gerettet sein. So redet der Teufel dir zu Herzen. Und das verhindert er, dass du ihm wirklich glaubst. Jesus, ich traue es dir zu, dass du mir der Retter bist. Oder wie Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist auch in unserer Gegenwart das Problem. Die Menschen wollen nicht hören, dass wir von Neuem geboren werden müssen, weil sie natürlich genauso sagen, das ist unmöglich, das ist eine Frömmelei, es ist ein Unsinn. Es ist eine neue Schöpfung notwendig, nicht nur eine neue Geburt, sondern wir müssen neu erschaffen werden. Wir lesen dann das im Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, aus dem Wasser, das Wort Gottes, das ist lebendige Wasser, wie Jesus am Jakobsbrunnen redet, und dem Geist Gottes geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht eingehen. Der Teufel sagt, wenn du halbwegs gut bist, wirst du schon in den Himmel kommen. Ich bin ja doch nicht so ein schlechter Mensch, Gott wird doch barmherzig sein. Nein, ich muss neu geboren werden. Und das einzugestehen, damit habe ich selber überhaupt nichts mehr in der Hand. Ich kann nichts beitragen, dass ich neu geboren werde. Genau das ist jetzt der Glaube, der rettet. Nicht, dass ich jetzt mit meinem Glauben was bewirke, rettet mich, sondern ich gestehe ein, dass Jesus allein der Retter ist, den ich brauche und den ich nicht habe. Das heißt, aus Wasser und Geist geboren, dann werde ich ins Reich Gottes kommen. Und so lesen wir auch in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Jetzt wird es klar gesagt, Gott hat uns wiedergeboren, und zwar aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Er hat uns wiedergeboren. Wir haben kein Verdienst dabei gehabt. Und zwar zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Weil Jesus auferstanden ist, darum ist es möglich geworden. Denn er hat alle Schuld überwunden. Er ist der Retter. Und so hat Gott uns wiedergeboren. Und machen wir uns nicht Vorstellungen, wie kann ich jetzt wiedergeboren werden mit einer besonderen Gesinnung. Nein, er tut es. Und trau das Gott zu, dann ehrst du Gott. Und erstaunlicherweise, du wirst etwas beobachten. Du bist nicht mehr um dein Ego so beschäftigt. Du vertraust jetzt, was über dein Ego hinausgeht. Weil der Mensch in seiner Ängstlichkeit, der klammert sich immer auf sein Ego. Nicht? Nein, er hat mich wiedergeboren. Mit seiner Hand. Aber dann verdanke ich ihm auch alles. Das gestehe ich dann ein. Und so wollen wir das eher zum Abschluss bringen jetzt, nämlich diese Heiligung, die soll andauernd geschehen. Es genügt nicht, wenn wir einmal uns entschieden haben im Glauben. Viele sagen so, ja, ich habe mich ja damals bekehrt, was glaubst du, wie das war? Ich habe mich da bekehrt, weil ich betroffen war. Ich habe meine Sünden bekannt vor Gott und ich habe Buße getan. Wir wollen immer uns heiligen, jeden Tag neu. Weil diese Zugehörigkeit muss immer wieder vollzogen werden. Und wir sehen das ja auch in der Ehe. Bei der Hochzeit wird die Erklärung gemacht. Feierlich, mit Rührung unter Tränen. Dieses Versprechen soll jeden Tag bejaht werden. Das ist Ehe. Wenn das nicht der Fall ist, lebt sie nicht. Und so ist die Heiligung in 2. Mose, Kapitel 19, Vers 10. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Sie sollen ihre Kleider waschen. Heute und morgen, das heißt, jeden Tag muss diese Heiligung geschehen. Und das soll für uns eine wichtige Aussage sein. Jeden Tag heilige ich mich für Gott, das heißt, Gott zur Verfügung. Die Hingabe an Gott. So wie 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Da entsteht jetzt diese Reinigung, diese Gemeinschaft. Und so sollen wir ein priesterliches Volk sein, das eintritt füreinander. So wie 2. Mose 19, 22. Denn die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Also es ist immer wieder diese Heiligung notwendig. Und gerade die Priester, die eben geheiligt worden sind durch ihre Auftrag, ihre Weihe, sie sollen sich täglich heiligen. Und so haben wir im Neuen Testament, in 1. Petrus, Kapitel 2, 5, so lasst auch ihr euch als lebendige Steine aufbauen, als ein heiliges Haus, als heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir sind alle zusammen ein priesterlich-königliches Volk, ein heiliges Priestertum. Das ist auch eine Einstellung, die viel zu wenig beachtet ist. Viele haben Vorstellungen, Jesus ist unser hoher Priester. Wir alle sind priesterlich-königliches Volk, wie der Petrusbrief sagt. Und so lesen wir auch schon in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5. Ihm, der uns geliebt hat und von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für unseren Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hat uns im Blut des Sohnes zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und Vater. Und schaut, das ist jetzt die Frage, ist diese Identifizierung da? Er hat uns gemacht, nicht wir werden es einmal sein. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Jede Verunsicherung gesteht eben darin, dass ich eben diese Identität in Frage stelle. Und da sind wir anfechtbar. Sondern Gott hat uns gemacht zu Königen und Priestern. Das ist die Wahrheit. Auch wenn du dich jetzt nicht so fühlst. Aber das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit steht. Und nicht der Zweifel, den der Teufel gibt. Wir machen oft den Fehler, der Teufel gibt uns einen Zweifel. Wir suchen jetzt ein Gegenargument. Und werden aber nie ganz fertig. Schaut, und wie wird ein anderer Mensch verunsichert? Indem seine Identität er in Frage stellt. Er ihn unsicher macht. Dann ist er wie eine Beute. Und schaut, und das ist jetzt das Geheimnis. Gott will, dass wir eine Identität die Gott uns gibt, so bewahren, dass wir es in der Autorität Gottes sagen. Und da hat kein Teufel Angriffsmöglichkeit. Da muss er fliehen. Das ist der Glaube, der überwindet. 3. Mose nochmals, 25, 10. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halbjahr, in dem jeder von euch wieder zu seinem Eigentum kommt und zu seiner Familie zurückkehren soll. Gott hat so beschlossen, dass das Volk Israel das verheißene Land empfängt und dann Zuordnung bekommt, wo die einzelnen Stämme ihren Platz bekommen. Den sollen sie sich bewahren. Aber jetzt passiert, welche sind so verarmt, dass sie sich verkaufen haben müssen. Ja, es ist noch erlaubt gewesen, einige Zeit lang sich zu verkaufen und dann sozusagen abzuarbeiten. Aber nach 50 Jahren muss die ursprüngliche Eigentümerschaft wiederhergestellt sein, die Gott bestimmt hat. Und das ist das Gewaltige. Gott bestimmt, was unser Eigentum ist. Und Jesus hat uns losgekauft. Das ist das Ereignis. In 1. Könige Kapitel 9, Vers 3. Und der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, das du vor mir gebetet hast. Ich habe dieses Haus, nämlich das Salomo gebaut hat, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich, und meine Augen und mein Herz soll alle Zeit dort sein. Das sagt Gott dem Salomo. Also die Gegenwart Gottes ist dort, wo sein Name wohnt und sein Herz alle Zeit da ist. Die Gegenwart Gottes. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 3: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, nämlich seinen Partner, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Und Vers 7 heißt dann: Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Das ist also das Wertvollste, möchte ich sagen, was wir in diesem Leben vollziehen. Unsere tägliche Heiligung. Aber nicht im Sinn einer besonderen Eigenleistung, sondern er hat uns geheiligt. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Und er wacht über diese Heiligkeit. Und wir sagen voll Ja dazu, zerstreuen, indem diese Heiligkeit Gottes in uns geraubt wird. Und genau das ist, was der Teufel will. Der will uns die Heiligkeit Gottes stehlen, dann sind wir eine Beute. Und in diesem Sinne vertrauen wir, dass du, o Gott, uns zur Heiligung berufen hast. Und Jesus, du hast uns den Weg, der verschlossen war, geöffnet. Du bist in das Heiligtum eingetreten, hast eine ewige Erlösung vollbracht. Und wir dürfen jetzt durch diesen Weg gehen, in das Heiligtum gehen, wo im Alten Testament nur der hohe Priester durfte. Wir dürfen jetzt gehen, haben Zugang zu dem Heiligtum der Erlösung in Jesus Christus. Amen.